Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ja, die Fülle der Gnade, dieser ganze Reichtum, den wir da bekommen haben mit Jesus, das soll heute sozusagen die Linie sein, auf der wir gedanklich durch die Texte geleitet werden. Und der Evangelientext, diese Hochzeit zu Kanaan, die leitet das sozusagen ein, die stellt das geradezu bildlich dar. Und ist ja bekannt, ne, das ist ein sehr bekannter Text, weil da träumen viele Menschen von. Mal so, also wenn man das mal ausrechnet, wie viel das waren über 700 Liter. Ne? Stellen Sie mal vor. Müssen Sie jetzt auch bedenken, Hochzeiten damals, die wurden ein bisschen größer gefeiert als bei uns. Also bei uns so jetzt, so normal. Ne? Da können Sie schon eher so an die Hochzeiten denken, die türkische Mitbewohnerinnen und Mitbewohner von uns so feiern, die dann mit 300, 400, 500 Menschen feiern und dann auch zum Teil mehrere Tage lang und dafür dann eben auch mal eine Messehalle brauchen, wo dann so ein normales Lokal nicht mehr reicht. Da braucht man dann auch ein bisschen mehr zu trinken, wobei bei denen dann ja kein Alkohol getrunken wird. Und das ist dann genau der Punkt, da bist du jetzt übrigens im Vorteil, Ben, beim nächsten Mal im Konfirmandenunterricht, merket ihr gut, das ist nämlich nicht zufällig, dass Johannes mit dieser Geschichte am Anfang seines Evangeliums vorstellt, wie Jesus seine Tätigkeit beginnt. Vorher ist dieser berühmte Johannes-Prolog, den hatten wir zu Weihnachten, sozusagen die dogmatische Version einer Weihnachtsgeschichte. Aber wenn er damit beginnt, anzufangen zu erzählen, wie der erwachsene Jesus aktiv wird, dann fängt er mit dieser Geschichte an, mit dieser Hochzeit zu Kana an. Bewusst. Und er hat genau das damit geschafft, was er auch schaffen wollte, nämlich für viel Verwirrung gesorgt. Weil die Menschen sofort sich, wie kann das sein? Da war Johannes der Täufer, der ist dem vorhergegangen, der hat von Askese gesprochen, der hat von Buße gesprochen, kehrt um, glaubt an das Evangelium, ja, benehmt euch anständig. Bis heute hat sich das gehalten in unserem Kopf, zur Askese gehört, Verzicht, kärgliches Leben. Anständige, asketische Menschen verzichten. Wenigstens in der Passionszeit, die man ja auch die Fastenzeit nennt. Klappt bei uns auch schon nicht mehr. Im Advent schon überhaupt nicht. Und dann wird da so eine Geschichte erzählt, wie Jesus es so richtig, wie wir so sagen würden, knallen lässt. Ne? Da geht bei der Feier, bei einer großen Hochzeitsfeier, der Wein aus und der macht mal so eben aus 700 Litern Wasser den besten Wein, den die bisher überhaupt hatten. Das hat ihm, und das musst du dir jetzt merken, Ben, das spielt beim nächsten Mal nämlich die Rolle im Konfirmandenunterricht, bist du den anderen im Vorteil gegenüber. Das führte dann nämlich im Ergebnis dazu, dass man ihn einen Fresser und Weinsäufer nannte. Ist in der Bibel überliefert. Und das fragen wir nämlich immer, wenn wir anfangen, über Jesus nachzudenken. Da haben wir so ein Frageding, wirst du nächstes Mal sehen. Da wird dann immer abgefragt und da steht dann unter anderem, wie wurde Jesus genannt? Und dann gibt es immer so mehrere Antwortmöglichkeiten, kennen wir ja alles aus den Ratesendungen im Fernsehen, ne? Manchmal stimmt nur eine Antwort, manchmal stimmen mehrere Antworten. Und da steht dann unter anderem auch, man nannte ihn Fresser und Weinsäufer. Das traut sich nie einer anzukreuzen, weil sie immer, nein, kann unmöglich sein, Jesus, der ist doch viel zu heilig, nein. Aber genau das stimmt. Genau das stimmt. Und da ist diese Geschichte dran schuld. Von der Hochzeit in Kanaan. Denn sie soll dieses eine deutlich machen. Jesus ist nicht der Mann, der uns sagt, ein Leben in seinem Sinne ist ein Leben in Verzicht und in sich ständig nur kasteien. Und nee, Jesus mag das schöne Leben. Er mag das gute Leben. nur eben für alle, nicht nur für ein paar, sondern da sollen alle dran teilhaben. Und wenn man schon miteinander feiert und wenn man schon, ne, dann sollen eben alle auch da ihren Spaß haben. Und da sorgt er dafür. Das jetzt theologisch zu bedenken, ist dann die Aufgabe des Predigttextes. Und das ist immer so, wenn wir so ein Evangelium haben, das so wunderbar bildlich das darstellt, kriegen wir da gegenübergesetzt als Lesung eine Brieflesung von Paulus. Und da kriegen wir dann so richtig schön theologisch formuliert. Aber dieses Mal tatsächlich auch über die Maßen. Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 12, die Verse 9 bis 16. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Soweit die Ansage von Paulus. Ich sage das ja immer wieder dazu, zu dem Römerbrief, diese besondere Stellung, die der Römerbrief hat, nicht nur dadurch, dass er der längste ist, sondern der ist halt so lang geworden, weil das die einzige Gemeinde war, die Paulus nicht kannte, der er geschrieben hat und der er deswegen sein Denken so mal ganz grundsätzlich und sehr systematisch dargestellt hat. Das macht den Brief für uns so sehr wertvoll, weil das sozusagen eine geschlossene Theologie ist, die er da schreibt. Und da gehört dieser Abschnitt eben dringend dazu, indem mal auch Paulus, der ja sonst nicht so sehr zu emotionaler Überschwänglichkeit neigt, mal sehr, sehr, sehr betont, wie überschwänglich wir aus dem Glauben heraus leben sollen. Mit großer Freude. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Schreibt. Das ist ein Satz in der Vorbereitung, da habe ich selber gedacht, den müsstest du dir eigentlich aufschreiben und über den Spiegel ins Badezimmer hängen. Denn im Moment manchmal morgens, wenn ich aufstehe, dann denke ich, boah, im Moment, was haben Sie gesagt, Frau Fischer? Nee, wer ist das? Ich erkenne mich schon noch, also so. So weit sind wir nicht, nee. Aber es vergeht einem ja manchmal die Lust, morgens aufzustehen, ja. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, morgen der Tag, ich habe mir fest vorgenommen, du machst den Fernseher nicht an. Du machst ihn nicht an. Du willst es nicht sehen. Du willst es nicht sehen, du willst es nicht hören. Die sollen da drüben machen, was sie wollen. Ich will es nicht wissen. Ist schlimm genug, wenn ich danach in der Zeitung lesen muss. Und das stimmt ja für viele andere Sachen auch, ja. Und dann denke ich, ja, aber dann musst du wirklich mal dir diesen Satz, den Paulus hier schreibt, auch sagen lassen. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Das ist doch genau das, aus dem heraus wir leben sollen, gerade dann, wenn wir denken, die Welt um uns herum, die spinnt. Dann soll es doch genau diese Hoffnung sein, die uns den Mut macht zu sagen, ja, aber ich spinne nicht mit euch zusammen. Ich denke überhaupt nicht daran. Ich lasse mir von euch meine Hoffnung nicht nehmen. Und Paulus sagt uns sehr schön, wie wir da uns gegenseitig sozusagen im Blick halten können. Und das fängt mit einem ganz wichtigen an. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und das heißt dann eben, wir sollen tatsächlich ehrlich miteinander umgehen. Die Wahrheit ist die Grundlage eines anständigen Umgangs miteinander. Und zu dieser Wahrheit gehört dann eben auch, dass wir das nicht verstecken, wenn wir mit den anderen so nicht einverstanden sind, mit dem, was die denken und mit dem, was die tun. Wenn wir uns nicht ständig nur immer darum bemühen, uns aus dem Wege zu gehen oder wie in meiner Familie, da gab es so bestimmte Leute, wenn die zu Besuch kamen. Meine Mutter hatte mal gesagt, ich habe die roten Karten unterm Tisch bereit. Und wenn ihr wieder meint, ihr müsstet jetzt unbedingt mit den Themen anfangen, von denen ihr genau wisst, dass die nur Ärger geben, zücke ich die rote Karte und wer dann nicht die Klappe hält, fliegt raus. Ja, das gibt so. Machen Sie das auch zu Hause? Wäre schön, ne? Ne, so manchmal weiß man das. Ist auch so ein eingeübtes Spiel, dann hat man so ein bisschen Lust daran, sich gegenseitig zu ärgern und hochzuheizen. Ne? Bringt auf Dauer nicht so sehr viel, aber deswegen sich die Wahrheit nicht mehr zu sagen, bringt auch nichts. Sich nur in Lüge zu begegnen, sich gegenseitig was vorzumachen, wie schön alles ist, bringt auch nichts. Die Wahrheit muss schon ausgesprochen werden, aber eben unter genau dieser Voraussetzung. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Sagt dann, was ihr besser machen wollt. Sagt dann, wo ihr fest davon überzeugt seid, dass es mit anderen Wegen besser geht. Haltet euch fest an der Hoffnung, die in Jesus Christus, das ist ja der Zusammenhang jetzt heute, für euch geboren wurde. Der wurde ja nicht in eine Welt hineingeboren, die damit von einem Moment auf den anderen schön wurde. Ja, das ist ja so ein Bild, das müssen wir immer aus dem Kopf verlieren. Mit Weihnachten wurde ja nicht plötzlich alles schön. Damals, ja, der war noch kaum auf der Welt, da mussten seine Eltern mit ihm auf die Flucht gehen, damit er überhaupt am Leben bleiben konnte. Aber die Hoffnung, die in ihm da war und geboren wurde, die war da und die blieb da. Und an der haben sich die Menschen festgehalten. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst, und hört nicht auf zu beten. Und dann kommt der einzige Satz, den man ein bisschen erläutern muss: Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Damit sind die Mitgeschwister in Jerusalem gemeint. Das ist ein fester Begriff bei Paulus, den muss man einfach wissen. Die Heiligen, das sind nicht die Menschen, die sich besonders toll benehmen, sondern das ist die christliche Gemeinde in Jerusalem. Denn die, an dem Ort, wo das Judentum noch besonders kräftig und stark war, standen schon unter besonderem Druck damals. Und das gehört dann auch zu allen Briefen des Paulus dazu, kommt dann am Ende des Römerbriefes auch. Er fordert dann auch immer dazu auf, für sie zu sammeln, damit sie in Jerusalem überhaupt existieren und überleben können. Ja, und dann kommt der Satz, der für mich in der Vorbereitung die größte Herausforderung war: Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Wenn man das so das erste Mal liest oder das erste Mal hört, da denkt man ja, nee, ich denke überhaupt nicht dran. Wenn da Leute sind, die mich verfolgen, bin ich doch nicht nur auch noch nett zu denen. Ich denke überhaupt nicht daran. Das steht da aber auch nicht. Sondern da steht nicht, seid nett zu denen, sondern da steht, segnet sie. Das heißt jetzt auch nicht unfreundlich sein, ja, so leicht wird es uns auch nicht gemacht. Aber es verschiebt den Akzent von mir weg. Denn wenn ich jemanden segnen soll, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet? Wir selber segnen ja nicht in dem Sinne, dass wir Gottes Gaben wirklich verteilen können. Sondern wenn wir segnen, dann heißt das, wir empfehlen diese Menschen Gottes Segen an. Und das heißt für mich in allererster Linie, gerade bei Leuten, die mich verfolgen, ja, es geht ja nicht um irgendwelche, die ich nur nicht leiden kann oder so, nee, es geht um die, die mir Böses wollen. Dann heißt es in allererster Linie, ich sehe davon ab, dass ich wissen muss, wie ich das in Ordnung bringe, dass ich weiß, wie ich das in Ordnung bringe, dass ich die Situation rette, dass ich der große Könner bin, sondern ich verstehe und ich akzeptiere, dass in der Auseinandersetzung ich nicht genügend weiß und Unterstützung brauche. Und in diesem Moment die Unterstützung Gottes suche und ihm sage, bitte, da brauche ich jetzt Hilfe. Deine Hilfe. Lass sie begreifen, lass sie verstehen, dass zu einer vernünftigen Auseinandersetzung, zu einem friedlichen Leben auch von ihrer Seite eine Veränderung stattfinden muss. Sonst kriegen wir das nicht hin. Und ich schaffe es offensichtlich nicht, diese Veränderung bei ihnen herbeizuführen. Und das schaffe ich eben auch nicht, wenn ich sie verfluche. Dann mache ich die Situation nur noch schlimmer. Sondern dann ist es tatsächlich besser, sie dem Segen Gottes anzuempfehlen. Und mich selber damit auch, ich sage das mal so ganz deutlich, ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Es sind keine nur frommen Empfehlungen, die Paulus hier gibt, sondern es sind wirklich gute Empfehlungen dafür, wie wir miteinander umgehen können, so, dass wir uns auch selbst ein bisschen schützen. Und ich mache das für mich selbst. Das ist nur so, sage ich Ihnen nur so, damit Sie mal wissen, wie das so laufen könnte. Ne? Sie müssen es nicht so machen, aber das sind die Momente, in denen ich dann manchmal denke, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel und ich sag dir, auf wen. Und ob er das dann macht oder nicht, das liegt ja dann auch bei ihm. Und ob ich dann plötzlich auch einen Schuss Hirn abkriege, weil er denkt, der hat das aber selber auch nötig, liegt auch bei ihm. Aber klar ist, ich alleine rette die Welt eben nicht. Und deswegen ist es tatsächlich eine sinnvolle Empfehlung, segnet die Menschen, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Und bei denen, die nicht uns verfolgen, sondern die mit uns gemeinsam das gemeinsame gute Leben suchen, da kommen dann diese wunderbaren Empfehlungen, für die ich Paulus an dieser Stelle wirklich sehr gerne mag. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Es ist einfach man drückt das heute immer anders aus. Man sagt, man muss empathisch sein. Das stimmt, das meint genau dasselbe. Aber so ist es eigentlich schöner formuliert, weil es ganz deutlich macht, bleibt an den Menschen dran. Belehrt sie nicht, seid nicht besonders schlau für sie, haltet denen keine klugen Vorträge, sondern bleibt einfach bei ihnen und teilt mit ihnen das, was sie bewegt. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, denn werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Paulus macht hier an dieser Stelle etwas, was wirklich grundlegend ist für unseren Glauben. Er rechnet wirklich damit, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und er baut wirklich darauf, dass dieser lebendige Gott selbst aktiv wird. Er weiß, er rettet die Welt nicht. Er weiß, er hat nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Er weiß, um diese Welt in Ordnung zu bringen, braucht es mehr als das, was er im Kopf hat. Und deswegen weiß er auch, er braucht sich auf sich selber nicht groß etwas einzubilden. Sondern einbilden können wir uns darauf etwas, dass wir als Gemeinschaft miteinander stark sein können, wenn wir beieinander bleiben. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Das ist die Fülle der Gnade, die wir mit Jesu Geburt bekommen haben. Tun wir das. Freuen wir uns, dass wir Hoffnung haben in all dem, was da auf uns zukommt. Denn morgen in den USA, das ist ja nur der Anfang. Es geht bei uns dann ja weiter. Und dann schauen wir mal. Aber die Hoffnung, dass mit all diesen, mit diesem unendlichen Maß an Gnade und Fülle, die wir da bekommen haben, etwas besser zu machen, das ist ja nicht weg. Das ist ja nicht verloren. Nur weil die Menschen nicht das wählen, was wir gerne hätten. Es ist damit ja nicht aufgegeben. Wir können immer noch miteinander gnädig sein. Uns freuen, miteinander weinen und diese Welt besser machen. Auch indem wir Wein trinken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.